Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Artist on Air, dem Podcast für SaaS-GründerInnen und InvestorInnen. Und heute entführen wir euch in die Welt von Product-Led Growth. Wir machen einen Deep Dive mit Fabian Ebert, Mitgründer von Clocken. Wie hat es Clocken geschafft, Kleinstunternehmen, die vorher noch nie Software verwendet haben, erfolgreich zu digitalisieren und das auch mittlerweile in einem extrem erfolgreichen und umfangreichen Maße? Fabian teilt seine Geheimnisse hinter Clockens Skalierungserfolg, darunter unter anderem ein sehr, sehr effizienzgetriebenes AB-Testing. Wir sprechen über Aha-Momente in der Customer Journey. Wie schaffen Sie es, ganz, ganz schnell und sehr fokussiert diesen Wow-Effekt beim Kunden zu gewinnen? Und Fabian verrät uns, wie Sie Sales, Produkt und Marketing einheitlich organisiert und aufgestellt haben, um wirklich eine hammerstarke Product-Led-Growth-Engine zu bauen. Die Hacks und alles, was ihr wissen müsst, um auch euer SaaS-Business einmal eine Stufe weiter voranzubringen, gibt es in den nächsten 45 Minuten mit Fabian Ebert und mit mir, Julius Göllner. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo, frohe Weihnachten und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Artist on Air. Und ich begrüße hier den Fabian. Fabian, hallo.
Hi, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
Fabian hat mir verraten, ist sein allererster Podcast. Das wundert mich ein bisschen bei der erfolgreichen Geschichte, die Clocken in den letzten Jahren schon zurückgelegt hat. Aber ich freue mich drauf, dass ich sozusagen hier deine Podcast-Jungfräulichkeit heute von dir nehmen darf.
Ja, wenn einer das darf, dann du. Da freue ich mich natürlich auch extrem.
Aber erzähl uns mal, wer bist du und was macht ihr bei Clocken?
Ja, total gerne. Also ich bin Fabian, 31, geboren und aufgewachsen im schönen Münsterland, direkt in Münster. Bin einer der Co-Founder und Geschäftsführer von Clocken. Bei uns ist ein bisschen die Besonderheit, wir haben ein größeres Team, wir sind in Summe 5 Co-Founder, was uns den Start natürlich sehr erleichtert hat. Und meine Wenigkeit und ich, also ich darf mich um den Go-to-Market kümmern, in sehr enger Zusammenarbeit mit meinem Co-Founder Jonas, der das Marketing betreut, und ich bin dann eher die Seite, die Sales-Seite, den Customer-Success-Bereich, die Partnerships betreut, weil so richtig viel Sales machen wir bei uns ehrlicherweise aktuell gar nicht. Deshalb werde ich öfter mal gefragt, wofür braucht Clocken eigentlich einen CSO, wenn es gar kein Riesenteam dahinter gibt. Aber darum soll es ja heute auch gehen. Ansonsten privat, wir haben gerade schon kurz gesprochen, ich bin über 30, ich habe also jetzt vor der Brust einen Halbmarathon, wo ich mich dran entlang hangel. Da habe ich gehört, bist du ganz gut in Form. Ich bin auch in dem Stadium, wo es mir wirklich gar keinen Bock macht. Also von daher muss ich mal schauen, wie lange das noch dauert.
Genau. Es gibt einen Tipping Point, wenn die Lust kommt irgendwann mit der Geschwindigkeit, aber erstmal Respekt, dass du das überhaupt machst.
Auf den warte ich noch.
Du hast gesagt, Sales, Marketing und Customer Success, das sind eigentlich die Themen, über die wir heute nur peripher sprechen. Wir wollen heute sprechen über PLG, das ist nämlich so ein bisschen, glaube ich, euer Geheimrezept, was euch bis zum heutigen Punkt gebracht hat. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht kurze Infos noch zu eurem Businessmodell. Was ist genau der Pain, den ihr löst? Und es gab jetzt auch erfreuliche Nachrichten zu einer Finanzierungsrunde bei euch. Vielleicht kannst du da auch ein, zwei Sätze kurz zur Einordnung noch sagen.
Ja klar, sehr gerne. Also vielleicht kurz zu Clocken, was machen wir? Wir bauen Software, im Grunde wir sind ein klassisches B2B-SaaS-Startup und verkaufen Software an Kleinstunternehmen, an kleine mittelständische Unternehmen und haben uns da eine bestimmte Art und Weise rausgesucht, an wen wir verkaufen, denn wir haben nicht einen klaren Branchenfokus rein aufs Handwerk, sondern wir haben uns eher so ein bisschen die Leute rausgesucht, die in den letzten Jahren sehr vernachlässigt wurden, was das Thema Digitalisierung angeht, denen es nicht ganz leicht gemacht wurde. Und das sind halt wirklich die kleinsten Unternehmen. Ne? So eine klassische KMU-Definition kann ja auch schnell mal ein 500, 600, 800 Mann Unternehmen sein. Wir schauen uns wirklich in unserem Haupt-ICP die Unternehmen unter 50 Leute im Unternehmen an. Und dann auch branchenübergreifend. Und für genau diese Unternehmen bauen wir extrem einfache, aber extrem gute Software, mit denen sie erstmalig meistens Digitalisierung bei sich ja, im Unternehmen reinkriegen. Da versuchen wir verschiedenste Prozesse zu digitalisieren. Wenn du bei uns auf die Webseite gehst, wirst du ganz groß mit dem Wort Zeiterfassung erstmal gelockt. Das ist natürlich dadurch, dass es ein Gesetzesurteil gab, ein Jahr nach unserer Gründung, gab das natürlich mal einen super Rückenwind und hat uns extrem beschleunigt. Aber genau diese Prozesse, die aktuell irgendwie oft auf Zettel und Papier laufen, ja, digitalisieren wir mit Clock-in in der möglichst einfachen Art und Weise. Das ist unser Hauptgeschäft. Das Ganze machen wir meist oder in den meisten Fällen sehr automatisiert. Und zur Finanzierungsrunde, da hast du sehr recht, das haben wir gerade announced, sind wir jetzt das erste Mal weg vom Bootstrappen und haben uns starke Partner gesucht, um diese Systeme, die wir jetzt in den letzten Jahren gebaut haben, einfach deutlich weiter auszubauen. Und sind wir sehr happy drüber, haben coole Partner mit an Bord und wir freuen uns jetzt aufs nächste Jahr. Das wird ziemlich cool.
Wer sind die Partner und wie viel habt ihr eingesammelt? Kannst du da zwei Sachen sagen oder top confidential?
Ja, ein bisschen confidential ist es schon, aber die Partner sind D11Z und Scalos Capital. Und das war eine siebenstellige Runde, die wir jetzt gemacht haben, einfach fürs Wachstum, für die nächste Zeit, genau.
Jetzt hast du schon gesagt, Fabian, eure ICP sind eigentlich Kleinstunternehmen, so Micro-SMBs. Das heißt, viele Motions, die man kennt, die wir hier schon viel besprochen haben, Sales-led, werden da ja wahrscheinlich aufgrund von Kack-LTV-Ratios gar nicht funktionieren. Das heißt, ihr habt einen Approach gewählt, wo ihr über PLG geht. Lass uns doch vielleicht kurz mal einsteigen und sagen, was bedeutet für euch denn eigentlich Product-led Growth? Wie denkt ihr da generell drüber nach?
Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich denken wir das Ganze sehr ganzheitlich. Das haben wir sehr schnell, vielleicht können wir es anhand unserer Gründungsstory so ein bisschen auch entlanghangeln, haben wir sehr schnell gemerkt, wie du es gerade gesagt hast, die Kleinstkunden sind natürlich nicht in der Lage, irgendwie sehr große Summen zu bezahlen, noch weniger upfront, sondern die wissen im Prinzip erstmal gar nicht, was für Probleme sie alle haben. Und wir müssen denen ganz klar irgendwie erstmal auch zeigen, hey, es kann so einfach sein, weil viele Glaubenssätze immer noch sind, hey, das ist Digitalisierung, wie soll ich das bei mir im Unternehmen machen? Die kennen immer nur SAP, hören da grausame Geschichten, die dann zu kompliziert sind für die Kleinstunternehmen, ne? Also für kein Sechs-Mann-Unternehmen wird sich ja so ein Riesen ans Bein binden. Und für genau die bauen wir halt genau eben diese Software und haben halt sehr schnell gemerkt, die müssen sehr individuell abgeholt werden. Was aber eigentlich ja konträr zu dem ist, was wir machen wollen, wenn wir sagen, wir wollen nicht die klassische Handwerkssoftware sein, sondern im Prinzip die Deskless-Workforce ja digitalisieren. Also alle, die nicht digital ans Unternehmen angebunden sind. Mhm. Genau, das können wir am besten noch ein bisschen anhand unserer Gründungsstory machen. Kann ich ja mal versuchen, kurz abzurappen, wie das Ganze kam. Unser CEO und auch Co-Founder Freddy kam aus dem Silicon Valley wieder, war Handballtrainer in der Bundesligamannschaft, hatte einen Sponsoren, Thomas, der Ideengeber damals zu Clock-in, hat eine Kanalsanierungsfirma mit 30 Angestellten, die quer durch Deutschland fahren. Das Ganze war so 2017, 2018. Der kam nach dem Spiel irgendwann zu Freddy, hat gesagt, hey Freddy, ich muss jeden Tag oder jeden Freitag im besten Fall, in die Bullis robben und irgendwie die Stundenzettel suchen. Ich weiß nie, welche Projekte laufen gerade, welche Projekte sind abgeschlossen, welche Mitarbeitenden dann irgendwie in Überstunden laufen. Ich habe einfach überhaupt keine Ahnung, was bei mir im Unternehmen passiert, weil die halt nur auf Stundenzetteln arbeiten oder halt auf digitalen, auf nicht digitalen, also Stift und Zettel irgendwelche Projektakten füllen.
Ja.
Und Freddy halt kam gerade aus Silicon Valley wieder, hat gesagt, ey Thomas, guck doch bitte einfach in App Store. So schwer kann das nicht sein. Irgendwas wird es schon geben. Das Problem also wenn du das Problem hast, haben das ja ganz viele. Ja, long story short, da gab es nichts. Es gibt natürlich irgendwie einen Haufen so einfache Zeiterfassungstools, Start, Stopp, Pause, aber halt nichts, was für Thomas Kanalsanierer irgendwie funktioniert hat. Und da haben wir dann halt irgendwie den Startschuss zu Clock-in gehabt, haben dann halt gemerkt, okay, die Software muss halt so gebaut werden, dass sie für Kanalsanierer funktioniert. Das war im Prinzip erstmal so der erste Approach, den wir gemacht haben. Also sie muss super einfach in der Nutzung sein, weil wenn die es nicht nutzen, dann funktioniert es nicht. Und die Funktionalität muss halt so weit sein, dass es halt auch Mehrwert für Thomas bringt. Dass es halt nicht nur heißt, okay, ich habe jetzt den einen super Stundenzettel digitalisiert, aber ich weiß trotzdem nicht, was bei mir im Unternehmen funktioniert oder passiert. Also muss da auch schon Funktionalität mit drin sein, auf welche Projekte haben sie gearbeitet, welche Autos haben sie genommen, wie viele Kilometer sind sie gefahren. Also dieser ganze Rattenschwanz, der quasi hinter so einem Deskless-Worker ja irgendwie hängt in der Kommunikation. Ja, genau, long story short, wir haben selber gebaut, haben dann eine Taskforce aus Kanalsanierern und Entwicklern an den Tisch gesetzt, um dann mal zu schauen, wie muss eine Software aussehen, dass sie von Handwerkern genutzt wird. Haben eine Webseite online gestellt und dann hat sich ein paar Tage später ein Pflegedienst gemeldet, ganz unverhofft, weil wir erst gedacht haben, okay, das ist jetzt eine Software für Kanalsanierer. Das war bei uns so ein bisschen der Tipping Point, wo wir gemerkt haben, alles klar, diese 80-20-Regelung wird auch hier wieder irgendwie zutreffend sein, dass irgendwie 80% von den Problemen nicht nur in der Kanalsanierung sind, sondern dann zum Beispiel auch in der Pflegebranche, weil halt eben diese, die Leute, die da dort arbeiten, halt auch nicht irgendwie digital im Unternehmen teilhaben, wenn es halt irgendwie erstmal um die einfachste Einfallstür Zeiterfassung, Abwesenheitsmanagement geht. Genau, und so haben wir jetzt sehr schnell gemerkt, dass genau das irgendwie wichtig ist. Man muss sehr einfach in die Unternehmen reinkommen, man muss sehr schnell einen Value finden und das Ganze halt für Kleinstunternehmen, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen. Deshalb müssen wir es schaffen, dass die Leute sehr schnell zurechtfinden und sehr schnell sehen, wie kann ich mein Problem hier lösen, was ich dann offensichtlich habe. Also erst darauf aufmerksam machen, welches Problem habe ich gerade, ins Trial kriegen, um dann halt einen sehr schnellen Aha-Moment zu sehen, okay, ich kann das hier lösen. Weil die ersten Calls haben wir natürlich alle mit dem Kunden, den wir hatten, selber gemacht, haben 1000 Produktdemos gemacht, wo wir irgendwie bis ins Detail jede Funktion gezeigt haben. Ja, daraus haben wir dann sehr schnell gelernt und diese Sachen dann, noch heute heißt es PLG, damals war es dann für uns einfach irgendwie logisch, dass wir es Schritt für Schritt in die Richtung bekommen müssen, dass das Produkt sich im Endeffekt selbst verkauft.
Das heißt, ich nehme mit, wenn die Wertschöpfungskette bei euch ist, Kunden kommen selbst initial auf euch zu durch bestimmte Mechanismen, das können wir gleich mal besprechen, wie ihr Top of the Funnel gestaltet, die gehen dann in kostenlosen Trial, wo sie relativ schnell, selbstnutzend, ohne Hilfestellung das Produkt verstehen und auch den Mehrwert verstehen, Perceived Value erfahren und dann gibt es wahrscheinlich eine Ende des Trials oder eine Payment Barrier in der Usage der Nutzung, wo sie dann in ein Paid-Modell kommen. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, 100%, genau. Also wir sind sehr gut im Performance-Marketing und holen dadurch halt Interessenten bei uns ins Produkt rein, die dann einen 14-Tage-Free-Trial haben. Auch da spielt natürlich irgendwie im ganzen Go-to-Market ist es natürlich auch wichtig, da alle Leute mitzunehmen, also das Marketing, den Sales, das Product, Customer Success, dass man halt alles darauf ausrichtet, dass die Leute halt automatisch kommen. Genau.
Jetzt haben wir schon gesprochen, klar, Customer Acquisition Costs für eure Zielgruppe müssen relativ niedrig sein. Gibt es noch andere Argumente, warum du sagst, hey, PLG, so ein PLG-Ansatz in der Micro-SMB und wahrscheinlich in SMB auch, ist eigentlich die richtige Motion to go?
Du skalierst damit halt deutlich schneller, weil du viele Kunden halt einfach gar nicht manuell bespielen musst oder mit denen sprechen musst im Endeffekt, sondern die Kunden finden halt sehr schnell zurecht, können das Produkt halt bei sich integrieren und sind dann halt sehr schnell auch happy Kunden, ohne dass du erst 3-4 Gespräche führen musst, 3 Demos machen musst, 6 Entscheider mit reinholst. Funktioniert natürlich in der Regel bei sehr gut laufen oder bei sehr gut funktionierenden Produkten, die halt irgendwie den Value sehr schnell rüberbringen. Genau.
Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, okay, ihr seid mit dem Zeiterfassungsthema gestartet, aber die große Vision, habe ich verstanden, ist eigentlich Digitalisierung von Micro-SMBs. Das führt ja so ein bisschen zu der Problematik, dass der Traffic oder der Kunde, der ins Produkt kommt, auf einmal eine Vielzahl von Funktionalitäten vorfindet und eine Vielzahl von Pains vielleicht gelöst werden. Ja, vielleicht Zeiterfassung, vielleicht, ich weiß nicht, was noch, Mindestlohnerfassung, I don't know, da gibt es ja irgendwie 100, 150 Themen. Ja. Wie geht ihr damit um? Welche Gefahren seht ihr in dieser zunehmenden Komplexität, die ihr ja selber ins Produkt reinbringt aufgrund unterschiedlicher Use Cases?
Definitiv. Das ist halt immer was, wo wir auch, das ist dann quasi die Essenz von PLG, wo du dran arbeiten musst. Deshalb ist es ja nie fertig. Wir haben bei uns eine eigene Taskforce aus Product, Marketing und Sales, die halt nur an diesem PLG-Projekt arbeitet. Weil halt durch, ne, was du gesagt hast, durch zunehmende Komplexität, durch neue Features, kriegst du wieder irgendwas dazu, was Rauschen verursacht und was im Zweifel gar nicht für den Kunden im Endeffekt wichtig ist. Deshalb versuchen wir sehr schnell vorzuclustern, im Register-Form quasi, also wo sich die Interessenten vorqualifizieren im Endeffekt und sagen, was sie wirklich sehen wollen, warum kommen sie zu uns. Mhm. Da haben wir so eine Form halt gemacht, wo du dich bei uns registrieren kannst. Da wählst du aus, welche Funktionalitäten brauchst du, in welcher Tiefe möchtest du irgendwelche Funktionen nutzen, wie groß ist dein Unternehmen in Summe, weil unser System funktioniert natürlich auch für größere Kunden. Also wir haben auch Kunden mit über 1000 Seats, da funktioniert das Ganze ebenfalls, aber der Core ist halt der kleine. Und sobald man das im Vorfeld einmal klar hat und dem Kunden automatisiert quasi gefragt hat, hey, was möchtest du eigentlich für ein Problem gelöst haben, dann kann man ihm natürlich im Produkt deutlich besser zeigen und deutlich schneller zeigen, was er sehen muss. Also in unserem Fall ist es dann, wir haben, ne, das eine Paket ist die klassische Zeiterfassung, Abwesenheiten managen, also wirklich das Einfachste, weswegen halt gerade ganz viele kommen, weil das Thema halt gesetzlich vorgeschrieben ist. Dann gibt es aber auch noch diesen großen Part, der dahinter ist, dieses ganze Projektbasierte. Ne? Also wie, dass ich meinen Mitarbeitenden irgendwie im Handwerk sagen kann, wo muss ich hin, dass du eine digitale Projektakte hast, etc., den ganzen Kram. Und dazwischen ist ja ganz viel, was man irgendwie sehen kann oder was man nicht sehen kann. Und da war bei uns der erste Hack einfach zu sagen, hey, pass auf, wir fragen dich, willst du Zeiten erfassen oder willst du Zeiten erfassen und noch mehr? Sodass er halt nicht irgendwie ins volle Tool reinkommt, sondern dass er halt auch in der Testphase schon nur das sieht, was er sehen muss. Und wenn er es mehr sehen möchte, geben wir ihm die Möglichkeit, nachher auch mehr sehen zu können.
Ja, ihr Lieben, wir alle wollen wachsen, ob Product-led, Sales-led oder in anderer Manier. Aber nicht selten ist dieses Wachstum auch mit Herausforderungen verbunden, zum Beispiel mit Zahlungen. Hier an dieser Stelle ein Hinweis auf unseren Partner Molly. Mit Molly wird Payment nämlich ganz einfach und skalierbar. Mollys flexible Lösung integriert sich nahtlos in deine Plattform, eröffnet neue Umsatzmöglichkeiten und nimmt euch den Aufwand bei Onboarding und Abwicklung komplett ab. Ein Beispiel: Stardeck, eine SaaS-Plattform für das Gastgewerbe, hat Molly genutzt, um internationale Zahlungen effizient zu managen und neue Märkte zu erschließen. Das Ergebnis: weniger Komplexität und Overhead, mehr Umsatz und ein schnelleres Wachstum. Lass Molly auch dein Partner für smartes Wachstum sein und mehr Infos bekommst du bzw. ihr auf www.molly.com/Artist in gewohnter Schreibweise A-R-R-Tist. Viel Spaß dabei. Molly, mehr Umsatz, weniger Aufwand und hier geht's weiter mit dem Pod. Viel Spaß. Das ist sehr spannend und das heißt, das funktioniert dann komplett automatisiert. Ja? Ich gehe als Kunde durch euren Form durch. Der Form hat verschiedene Optionen und je nachdem, welche Option ich auswähle, desto weniger oder mehr sehe ich im Produkt, desto restriktiver ist das, was das Produkt mir ermöglicht. Das ist sozusagen wirklich komplett durchstrukturiert, ja?
Ja, 100%, genau. Dann funktioniert es auch nur. Zumindest sehr, sehr in der spannend. Masse.
Und ich vermute, und lass uns vielleicht mal wirklich entlang der Wertschöpfungskette gehen und mit Performance-Marketing anfangen. Ich vermute auch, je mehr Funktionalitäten ihr natürlich im Produkt habt, desto unterschiedlich wird auch das Messaging im Marketing vorne, weil ihr auf unterschiedliche Painpoints der Zielgruppe geht. Also vielleicht hol uns doch mal ab, wie denkt ihr Performance-Marketing, wie habt ihr das strukturiert, welche Kanäle sind vielleicht auch interessant, würde mich brennend interessieren, wie ihr den Traffic auf die Seite bekommt.
Ja, da wäre natürlich Jonas, mein Kollege, der deutlich bessere Ansprechpartner, aber auf jeden Fall, ich glaube, im Gegensatz zu einem klassischen SLG-Modell musst du im PLG-Modell, auch was das Marketing und das ganze Messaging angeht, viel mehr auf, wie sieht das Produkt tatsächlich für mich aus? Weil wir sprechen ja in letzten Endes den Endkunden an. Also bei uns haben wir eine Persona Mittelstandsmoney. Dem muss ja die Anzeige schmecken. Und der muss direkt sehen, okay, ich habe ein Problem mit zum Beispiel Stundenzetteln oder ich habe ein Problem damit, dass ich nie weiß, was bei mir auf der Baustelle passiert. Und in unserem Fall müssen wir ihm halt dann sehr schnell zeigen, hey, genau so sieht das für dich aus. Also, dass wir ihm halt schon zeigen, dass er sehr schnell versteht, ah, okay, ich habe es direkt verstanden, das Ganze kann bei mir genauso aussehen. Und das ist natürlich dann, dadurch, dass wir Branchen unspezifisch sind, ein großer Aufwand zu zeigen, hey, pass auf, in der Arztpraxis kann das so aussehen, in der Bäckerei sieht es so aus, im Handwerk kann das aber so aussehen. Von daher, das ist sehr, sehr viel Arbeit und sehr komplex, lohnt sich aber halt genau, weil wir auch durch die Anzeigen natürlich genau wissen, wer dann auch zu uns kommt.
Und im Sinne von, du musst es direkt zeigen, das sind wahrscheinlich dann wirklich visuelle Darstellungen, die euer Produkt zeigen, zugeschnitten, wie du gerade gesagt hast, auf eine bestimmte Zielgruppe. Und das ist wahrscheinlich wirklich, also Massenvolumenarbeit, weil du für jedes Subsegment dann diese Anzeigen bauen musst.
Komplett, ja. Da steckt sehr, sehr viel Liebe im Detail drin.
Über welche Kanäle finde ich denn diese Zielgruppe an Micro-SMBs? Super spannend, glaube ich, für viele, die vielleicht in einem ähnlichen Segment arbeiten. Was sind eure Kanäle, die am besten funktionieren?
Also klar, mit Google arbeiten wir sehr viel, mit Meta arbeiten wir sehr viel. LinkedIn ist für uns aktuell eher so ein Versuch, wo wir das ein bisschen mitlaufen lassen, weil da sind wenig Handwerksbetriebe oder die Kleinstunternehmen nutzen halt kein LinkedIn in unserem Standard-ICP. Von daher konzentrieren wir uns da maßgeblich auf Google und Meta.
Okay. Habe ich verstanden. Ich bin jetzt sozusagen, habe eine Arztpraxis und habe ein Problem mit Zeiterfassung bei uns, weil ich bin die meiste Zeit im Arztzimmer und die zwei, meine zwei Supporter vorne am Frontdesk, die sehe ich halt manchmal aber auch nicht. Ich habe deine Anzeige gesehen, Zeiterfassung für Arztpraxen, und komme jetzt auf eure Homepage. Ich vermute, auch die muss ja in der Fragmentierung extrem hoch sein, weil sozusagen das Messaging an diese Subzielgruppen auch da komplett abgebildet sein muss, oder?
Genau, zum Teil. Also entweder gehen wir dann halt über Painpoints, die wir konkret lösen, die halt für alle gleich sind. Oder halt im Fall einer Arztpraxis machen wir dann zum Beispiel auch eine Landingpage, die dann halt die Arztpraxen genau abholt und denen halt zeigt, hey, du bist genau als Arztpraxis bei uns richtig. So kannst du es bei dir einsetzen. Und dann haben wir halt Testimonial-Videos, die wir gedreht haben mit Arztpraxen im Einsatz, die wir dann halt da platzieren, damit halt auch der End-User, und das ist im meisten Fall bei uns dann halt der Entscheider, direkt sieht, ah, okay, das ist halt nicht was fürs Handwerk. Ich bin ja Zahnarzt, das hat vielleicht ein bisschen was, hat ein paar vielleicht Überschneidungspunkte, aber ist jetzt nicht zwingend das, was ich bei mir einsetzen würde, sondern dass wir sie halt schon genau auch da abholen, wo sie dann gerade stehen und halt sehr schnell merken, okay, ich bin hier genau richtig, weil da ist eine andere Arztpraxis, die das auch nutzt. Und dann ist halt auch diese Landingpages immer sehr conversion-optimiert, dass man sehr schnell ins Trial schickt, sodass man die Leute halt auf die Anzeige holt, in einigen Fällen eine Landingpage und dann sehr schnell versucht, ins Trial zu konvertieren.
Das heißt, ich sehe dann bei euch auf der Homepage andere Arztpraxenbesitzer, die euch schon erfolgreich nutzen. Das überzeugt mich natürlich als Social Proof orientierter Mensch extrem. Ja, ich sehe noch ein bisschen die Mehrwerte, und der Call to Action ist wahrscheinlich jetzt kostenlos testen, vermute ich.
Ja, richtig, genau. Und auch da haben wir die Barriers so gering wie möglich gemacht. Also nicht mal irgendwie Kreditkartendaten, irgendwas, sondern du füllst das Form aus, wo wir halt dich ein bisschen vorqualifizieren, und dann bist du im Produkt, und das läuft nach 14 Tagen aus, dass man halt auch da, weil das natürlich doch eine sehr preissensible und mit Daten immer ein bisschen vorsichtige Zielgruppe ist, dass man da möglichst wenig Barrieren hinbaut, dass die Registrierung dann doch abgebrochen wird.
Jetzt registriere ich mich und ich mache mal die Komplexität, halte ich mal niedrig und registriere mich für den Punkt Zeiterfassung bei euch. Das ist mein größter Painpoint. Jetzt ist in PLG-Modellen ja oftmals die Problematik, dass trotz vielleicht noch sehr leaner und einfacher Produkte einfach der Kunde dann wirklich im Onboarding, in der Aktivierung verloren geht oder beziehungsweise einfach sich lost fühlt und dann einfach auch keine Nutzung stattfindet. Welches Augenmerk legt ihr da auf sozusagen den Prozess nach Form ausfüllen, first three days in the product?
Ja, da ist im Prinzip so ein bisschen das Learning, was wir generiert haben. Man muss halt sehr schnell sein Aha-Moment, oder du als Zahnarzt musst dann deinen Aha-Moment sehr schnell und zwar direkt sehen, und nicht erst 18 Einstellungen machen, die aber nötig sind. Ne? In unserem Fall wäre es dann irgendwie Mitarbeiter anlegen, dann musst du Arbeitspläne hinterlegen, dann musst du deine Mobilgeräte verbinden. Also du hast schon auch ein bisschen was zu tun, bevor das Ganze funktioniert. Und das versuchen wir halt zu reduzieren, indem du halt siehst, okay, du kommst jetzt im einfachsten Beispiel zu uns, weil du Zeiten erfassen möchtest und du willst die nachher auswerten, an Dativ übertragen, whatever, dass du halt damit möglichst wenig am Hut hast. Und diese Aha-Momente müssen halt einfach sehr schnell, oder diese Jobs to be done im Endeffekt, müssen halt in einer logischen Reihenfolge sehr, sehr schnell abgearbeitet werden, dass du als Zahnarzt reinkommst und direkt siehst, ah, okay, ich bin mit meinen Daten, die ich gerade in Form eingegeben habe, schon als Mitarbeiter angelegt, meine Arbeitszeit läuft schon und du wirst direkt darauf genatscht, hey, stempel doch mal eine Pause. So, und dann hast du innerhalb von wenigen Sekunden gesehen, wie einfach du Zeiten erfassen kannst. Und gleiches gilt dann halt für die nächsten Steps, die dann irgendwie, oder diese Jobs to be done, ich will dann einen Stundenzettel ziehen oder ich will es nach Dativ exportieren, dass man halt diese Sachen in der logischen Reihenfolge sehr schnell abarbeitet. Das ist natürlich dann von Produkt zu Produkt halt sehr individuell.
Ja.
Das macht halt nachher die PLG-Motion aus. Du musst halt sehr viel testen und sehr viel optimieren. Was muss gesehen werden für welche Branche, in welcher Größe, in welcher Zeit, in welcher Reihenfolge und sowas. Das muss man halt alles testen. Aber es lohnt sich halt, weil dadurch die Kunden sehr, sehr schnell wissen, okay, so funktioniert's. Ich habe alle meine drei Haken, also alle meine Jobs, die ich vorher im Kopf hatte, ne, Zeiten erfassen, auswerten und dann Daten übertragen, habe ich halt irgendwie drei grüne Haken. Dann hat der schon wenig Objections, die noch kommen können, außer vielleicht der Preis ist mir zu teuer. Aber das weiß er im Vorfeld ja im besten Fall schon. So kriegt man die dann sehr schnell da durch den Funnel durch.
Das heißt, ich komme rein, bin angelegt und die Zeit, der Counter läuft quasi dann schon aktiv. Meine Zeit wird gerade in dem Moment, wo ich das erste Mal drin bin, schon von null hochlaufend erfasst und der Pause-Button ist jetzt quasi mein erstes To-Do, ja, wie in so einem Rollenspiel, wo ich unterschiedliche Quests habe und Quest Nummer eins ist, mach doch mal eine Pause.
Genau, das ist halt, ne, da gibt es halt auch coole Tools, für die man einbinden kann, die dann halt so geführte Touren und so Guides quasi sind, die du individuell halt an deinen Zielkunden anlegen kannst. Dass er halt, ne, was du gerade gesagt hast, ist der schlimmste Fehler, den wir auch am Anfang gemacht haben. Du kommst irgendwo in ein, egal was du für ein Tool nutzt, kommst du rein und weißt überhaupt gar nicht, was ist jetzt überhaupt das Erste, was ich machen muss.
Ja.
Und wenn man dann nochmal so ein bisschen auf unsere Zielgruppe guckt, wenn man, oder generell auf seine eigene Zielgruppe so ein bisschen hinterfragt, bei uns sind es Leute, die haben noch nie Software vorher eingekauft. Die haben Excel vielleicht mal installiert oder von ihrem Sohn installieren lassen im besten Fall. Die haben noch nie irgendwie sich selber dafür eine Software entschieden und die auch noch nie eingeführt. Ne? Unser größter Competitor ist immer noch irgendwie Stift und Zettel oder halt Excel. Und wenn du denen halt einfach irgendeine Software gibst und die gar nicht wissen, was muss ich jetzt machen, dann fühlen sie sich überfordert, haben aber schon keinen Bock mehr, weil sie wollen ja selber auch Wins für sich schaffen. Ne? Sie wollen ja der Hero sein, der eine Software nimmt, implementiert und dann zum Laufen bringt, damit er sagen kann, am Stammtisch abends, ey, ich habe übrigens ein richtig cooles Tool eingeführt, ich weiß jetzt immer, wo meine Leute gerade unterwegs sind und sowas. Und das muss man halt gewährleisten, weil das ist ja im Prinzip der Need, den die Kunden haben.
Jetzt hast du schon ein Tool erwähnt, was euch bei den Onboarding-Flows hilft. Kannst du sagen, um welches es sich da handelt? Wir versuchen ja immer praktischen Advice zu schaffen. Also wenn du es verraten kannst, hilft wahrscheinlich jeder, der zuhört.
Wir haben da aktuell Product Fruits im Einsatz. Da gibt es aber auch einen Haufen von Tools. Es ist ein bisschen abhängig von dem, wo man Zeit einsetzen möchte. Das funktioniert echt cool. Es ist halt auch ein Software-as-a-Service-Tool, was du einbinden kannst und dann deine individuellen Touren bauen kannst.
Jetzt hast du vorhin schon erwähnt, du musst unglaublich viel testen, um zu verstehen, okay, was sind denn die Pains, die wir lösen wollen, in welcher Reihenfolge bringe ich die, wie mache ich das Messaging, ja, versteht denn der Arzt, der da jetzt drin ist, meine Sprache? Das birgt ja immer so ein bisschen das Risiko, gerade wenn ich noch nicht so viel Traffic in diesen Subsegmenten habe, ja, also Ärzte, die Zeiterfassung wollen, muss ja erstmal irgendwie statistisch signifikant das Volumen hinkriegen. Wie habt ihr diese Tests strukturiert? Wie habt ihr da Insights generiert, gerade wo ihr vielleicht noch ein bisschen kleiner wart?
Das ist eigentlich ein sehr guter Punkt, weil da ist im Prinzip ja die Essenz von PLG. PLG funktioniert nicht, wenn der Marketer sagt, ey, ich habe jetzt richtig Bock, dass wir PLG machen. Funktioniert aber auch nicht, wenn ich jetzt als Verantwortlicher für Sales sage, ey, ich will gar keinen Vertrieb machen, lass uns doch mal PLG machen, dann habe ich ein leichteres Leben. Das funktioniert halt nur, wenn alle irgendwie Hand in Hand gehen. Und da kommt das halt das Product krass ins Spiel, weil das, was du ja gerade gesagt hast, ist ja im Prinzip Datenauswertung. Ne? Wir müssen schauen, wie verhält sich ein Nutzer in der Testphase, was klickt er, wo churnt er, woher verhält er sich anders, als wir denken und wo ist irgendwie ein gutes Nutzerverhalten zu sehen. Und da müssen wir halt, oder da fahren wir halt einfach viele Tests dann im Product mit unserem Product-Team, die dann schauen, wie verhalten sich Nutzer bei uns in der Testphase? Oder generell, wie verhalten sich Kunden in der Testphase?
Das heißt, ihr habt ein Setup, wo ihr sozusagen das Produkt AB testen könnt, und dann geht Traffic über A und Traffic über B und dann schaut euch ganz konkret an, okay, Active Time Online, wie viele Klicks machen die, wo landen die, sind die lost und so weiter und so fort. Also sehr, sehr datengetriebenes AB-Testing.
Extrem datengetriebenes AB-Testing, ja. Es sind nicht immer nur AB-Tests, sondern einfach mal irgendwie Pop-Ups, die wir mal raushauen oder über Tools, die wir dann einbinden, so wie Product Fruits, wo dann einfach mal Sachen irgendwie gehighlightet werden oder sowas und wo wir dann sehen, okay, bringt ein Value oder bringt kein Value. Also da muss man sehr viel Zeit investieren, da genau zu, oder ne, auch ein sehr klares Ziel definieren, was will ich überhaupt? Was soll mir dieser Test bringen? Möchte ich, dass die Leute schneller den Aha-Moment sehen? Möchte ich, dass sie schneller einfach so kaufen erstmal, ohne dass sie ihre Werte gesehen haben? Oder also da muss man sich sehr genau hinterfragen, was will ich eigentlich gerade mit dem Test machen? Und dann halt einfach verschiedene Aktionen, die halt dann jeweils aufs Produkt passen, ausprobieren und dann sehr schnell aber auch wieder iterieren und sagen, hey, das hat nicht funktioniert oder das läuft halt in die komplett gegengesetzte Richtung. Genau, und dann einfach viele, wir haben, ne, wie gesagt, bei uns ein eigenes Projektteam dafür, was immer wieder neue Ideen mit reinbringt, um halt genau diese Sachen mal nach vorne zu bringen oder zu optimieren.
Jetzt hast du schon gesagt, vorhin, es gibt ein Sales-Team bei euch ja dennoch. Und ich vermute, dass sozusagen über die Vorqualifizierung im Form und vielleicht auch im Nutzungsverhalten während der ersten zwei Wochen es da schon auch eine Segmentierung gibt hin zu, weiß ich nicht, größeren Companies, Mid-Market, wo ihr dann mit dem Sales-Team vielleicht reingeht. Vielleicht täusche ich mich aber auch. Was macht denn eigentlich, was macht denn eigentlich das Sales-Team bei euch, Fabian?
Nee, du hast zu 100% recht. Also Sales ist ja immer noch ein Peoples-Game und das ist ja auch richtig so und sehr gut so. Und gerade bei unserer Zielgruppe, die doch sehr kritisch oft gegen oder in vielen Fällen auch mal kritisch sein kann gegenüber Software oder neuen Tools, wollen sie halt auch wissen, okay, da sitzen Menschen. Das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Ami oder irgendwen, den ich gar nicht kenne oder wo sind meine Daten, sondern die wollen einfach auch Menschen sehen. Und deshalb natürlich zum einen hast du das sehr richtig geahnt, dass wir natürlich für größere Kunden, die reinkommen, auch dann gerne, sehr gerne mit denen sprechen natürlich und auch gucken, dass wir es möglichst gut an die anpassen. Aber so geht's halt auch an Kunden, die es einfach irgendwie, die Rückfragen haben oder die halt irgendwie ja doch nochmal den Human Touch brauchen, um halt dann doch irgendwie, weil wir dann merken, okay, die nutzen uns nicht ausgiebig genug oder die haben eine bestimmte Größe oder die haben das bestimmte Paket gewählt, wo wir dann so ein bisschen Sales Assistant drangehen. Ob es jetzt dann tatsächlich Sales ist oder eher Customer Success, kann man dann drüber streiten, wenn man anruft und sagt, hey, hier ist Fabian von Glocken, hab gesehen, dass dich registriert. Wie kann ich dir helfen, das Produkt noch besser bei dir einzusetzen? So kommen wir dann eher durch die Tür und fragen halt den Kunden, wie wir denen helfen können, nochmal die Testphase besser zu nutzen.
Das würde ich gerne nochmal ein bisschen genauer verstehen, weil also klar, Größe als sozusagen Qualifizierungskriterium, wenn ich anrufe, verstehe ich wahrscheinlich Pull vom Kunden, also hey, ich will mal mit jemandem sprechen, weil ich habe hier ein Problem, verstehe ich auch. Dann gibt es ja aber noch eine relativ große Restmenge, ne? Also du hast schon gesagt, okay, vielleicht Kunde nutzt das Produkt nicht, dann ruft ihr an, das kann ja schnell extrem viel werden. Also was sind genau die Cases, wo ihr wirklich mit einem Mensch reingeht, weil der kostet natürlich auch jede Minute Geld. Klar. Und was sind die Cases, wo ihr vielleicht trotz eines moderaten Nutzens halt nicht reingeht?
Ja, das ist ganz klar dann wirklich auch die Größe des Kunden. Also wir haben immer die Möglichkeit für, ich sag mal, die Kleinstkunden, für alle unter einer gewissen Useranzahl, haben wir Webinare zum Beispiel, wo wir halt Produktdemos machen, zweimal die Woche, wo dann einfach jeder sich reinsetzen kann und zugucken kann, hey, so zeigt mir der Kollege aus dem Sales, wie das Ganze funktioniert. So können aber dann auch, ich sag mal, gerade die Großkunden, die dann zu uns kommen, die dann mehrere hundert bis tausend Seats bei uns irgendwie buchen wollen, da gehen wir natürlich dann proaktiv dran. Und ansonsten bieten wir einfach den Kunden die Möglichkeit, über irgendwie so Terminbuchungslinks mit uns zu sprechen und halt ihre Fragen zu beantworten, die dann meistens irgendwie im Endeffekt das wollen, was ich gerade gesagt habe, ein paar Fragen beantworten, die sie aber auch im Prinzip schon irgendwo in unseren FAQs oder Wissensdatenbank finden könnten, aber trotzdem nochmal mit einem Menschen sprechen wollen. Genau, und da segmentieren wir wirklich nach einfach klassisch Unternehmensgröße. Ab wann lohnt es sich auch wirklich wirtschaftlich, dass wir mit einem Unternehmen eine halbe Stunde Zeit irgendwie investieren können?
Jetzt habt ihr euch schon sehr, sehr früh für diese Motion, PLG Motion entschieden, Fabian. Habt jetzt eine sehr erfolgreiche Finanzierungsrunde absolviert. Wie hat PLG euch denn in den letzten Jahren bei der Skalierung, bei dem Wachstum in Summe geholfen? Was ist so dein Rückblick auf diese Entscheidung und Einschätzung heute?
Im Prinzip ist es ja mitgewachsen mit dem, was wir gemacht haben die letzten Jahre. Also Jonas und ich waren ja relativ zum Start natürlich irgendwie zu zweit, die das Ganze, diesen ganzen Go-to-Market gemacht haben und haben halt deshalb versucht, wie können wir es möglichst effizient machen, dass wir nicht jede Frage 100-mal beantworten müssen, dass wir nicht in jeder Demo zeigen müssen, hey, pass auf, hier kannst du auf Start klicken, dann läuft deine Zeit. Dass man halt die Sachen, die man irgendwie automatisieren kann oder dann auch automatisiert im Endeffekt. Und damit sind wir halt dann gewachsen, haben halt die Systeme weiter ausgebaut, haben Leute einstellen können, die uns dann dabei helfen und das Ganze jetzt auch unter Last dann halt testen, ne? Dass wir halt gucken können, hey, funktioniert das, wenn wir ein paar hundert Leads im Monat auf diese PLG-Motion schmeißen, funktioniert das Ganze aber auch noch, wenn wir da ein paar tausend Leads im Monat draufschmeißen. Und das funktioniert, Gott sei Dank. Deshalb hatten wir ja das Glück, dass wir sehr lange gebootstrapped haben und die Zeit genutzt haben, um halt diese Prozesse wirklich bis ins kleinste Detail zu perfektionieren und jede Sache dreimal zu testen. Und deshalb ist die Zeit halt komplett in der Rückbetrachtung sehr gut eingesetzt, dass man halt jetzt einfach sagen kann, okay, wir können einfach mit noch mehr Geld diese PLG-Motion einfach am Laufen halten und sie optimiert sich dadurch einfach im Prinzip noch selber.
Automatisierung, habe ich jetzt gerade verstanden, war so eine Challenge bei den sehr, sehr unterschiedlichen Schichten, die ihr angesagt habt, unterschiedlichen Segmenten und wiederholenden Tasks. Was war so noch die größere Herausforderung, Fabian, in den letzten Jahren, denen ihr gegenübergetreten seid?
Zum einen das Produkt so zu bauen, dass es überhaupt auch PLG-ready ist. Also wir hatten natürlich wie jedes Softwareunternehmen in den ersten Monaten und im ersten Jahr auch extrem viele Bugs, die irgendwie noch mal drin waren, wo einfach auch die beste Tour, die dich da durchführt oder auch die Live-Demos einfach abbrechen. Ich glaube, das kennt jeder Founder, der schon mal irgendwie Software gebaut hat. Das war so eigentlich, glaube ich, im Ende oder rückblickend betrachtet jetzt die letzten 4 Jahre, dass die größte Herausforderung, das Produkt halt auch PLG-ready zu bauen, dass diese Sachen ineinander greifen, dass Sachen logisch irgendwie überhaupt funktionieren und dass halt diese Software im Endeffekt auch dann glatt durchläuft und auch skalierbar ist mit mehreren hundert Mitarbeitern oder Mitarbeitenden. Und natürlich ist die Automatisierung auch irgendwie so ein, klingt immer cool und nett, aber man muss natürlich auch die richtigen Sachen automatisieren, weil wenn man es overpowert, versteht keiner mehr, was er will, dann spammt man die User voll mit Informationen, die sie vielleicht gar nicht brauchen, sondern eher, dass man halt schaut, wie kann ich das gezielt einsetzen, dass ich die User halt da abhole, wo sie stehen. Also ne, wenn man jetzt irgendwie sich E-Mails anguckt, die man automatisiert raushaut, macht es wenig Sinn, dem am dritten Tag in dem Trial ein Best in Practice zu zeigen von einem Zahnarzt, wenn er halt in einer anderen Branche unterwegs ist, als blödes Beispiel jetzt oder sowas. Aber das sind halt so Sachen, die man dann irgendwann erstmal rausbaut und dann beim Wachsen merkt, ah, okay, das macht vielleicht überhaupt keinen Sinn, was wir hier machen, sondern da muss man dann ein bisschen gezielter Sachen automatisieren und das Ganze ein bisschen größer denken und größer aufbauen, ja. Also ich glaube, so dieser Grad der Automatisierung und das Produkt an sich waren schon so zwei der größten Herausforderungen, jetzt gerade in den letzten 2 Jahren, wo das Wachstum doch extrem eingeschlagen hat.
Wie behaltet ihr denn da den Überblick? Ich stelle mir jetzt vor, euer Produkt kann viele Zielgruppen, die haben unterschiedliche Use Cases im Onboarding-Form, kriegen dann unterschiedliches Produkt und auf Basis der Produktnutzung dann nochmal unterschiedliche Nurturing-Forms. Da läuft man ja relativ schnell in die Gefahr rein, dass man einfach komplett den Überblick verliert und dann, wie du gerade selbst sagst, Fehler entstehen. Habt ihr irgendwo so ein 10x10 Meter Whiteboard im Office? Habt ihr ein endloses Miro-Board, wo irgendwie diese Prozesse alle sauber gemappt sind? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also ich habe zu meiner Schande bestimmt 15 oder 20 Mal angefangen, so ein großes Miro-Board zu bauen und dann einfach wieder aufgehört. Also im Endeffekt haben wir halt die Zuständigkeiten auf unsere Taskforce sehr gut aufgeteilt, dass halt wirklich das Product weiß, was gehört dir, das Marketing weiß, was gehört dir, ich im Sales und im Success oder im Support weiß, welche Sachen liegen bei mir. Und dann haben wir halt wirklich sehr, sehr regelmäßige Termine, wo wir halt diese Sachen challengen, besprechen und daraus halt dann wieder Subtasks machen, die wir dann die wieder weitergeben. Weil ich glaube, es ist zu viel, ne, wie du gerade schon gesagt hast, einfach zu viel Wirr war auch dann überall drin, dass es auf einer Person liegen kann. Und dafür gibt es ja auch so viele Sachen, die dann, ne, das Marketing hat ganz, ganz andere Bausteine im PLG-Prozess als der Support, der dann irgendwie die Tickets bearbeitet. Und deshalb ist es, glaube ich, schon gut, dass man dann den jeweils Zuständigen in der Abteilung hat, der sich dafür dann verantwortlich fühlt und da dann aber auch den Überblick behält und die anderen immer updatet.
Das heißt, es gibt sehr, sehr klare Tasks je Funktion, Fabian. Das heißt, wenn du im Sales sagst, hey, ich brauche mal Leute, die irgendwie 4-5 Tage kein Nutzungsverhalten gezeigt haben und größer sind als 100 Mitarbeiter, dann stellt ihr Produkt quasi diese Notification in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung. Oder spielt das in HubSpot und da habt ihr eine Tasklist, dass das die Accounts sind, die ihr angehen müsst?
Ja, richtig, genau. Dann gehe ich zu Daniel, unserem CPO, und sage ihm, ich brauche das und das. Oder die Kollegen aus dem Sales gehen hin und sagen, ich brauche das und das. Und dann wird es halt zur Verfügung gestellt.
Spannend. Jetzt habt ihr sehr erfolgreich so eine PLG-Motion aufgebaut. Fabian, vielleicht abschließend in unserem Gespräch noch 1-2 Tipps. Erstens, wie starte ich? Weil ich glaube, durch die Komplexität der Abteilung ist auch nicht so einfach, mit allem gleichzeitig anzufangen. Also, wie startet man korrekt und wie skaliert man dann auch sinnvoll? Was habt ihr da gelernt?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist halt das wirklich tiefe Verständnis der Zielgruppe oder des Endnutzers essentiell, weil wenn man das nicht verstanden hat, was will der Kunde überhaupt haben und wissen oder gelöst wissen, dann kannst du da die beste Motion draufbauen, die wird halt nicht funktionieren, wenn die falschen Ziele gezeigt werden. Also da wirklich, gerade zum Start ist, was wir auch gemacht haben, jeden Kunden anrufen, mit jedem Kunden bis ins Detail ausfragen, hey, was musst du eigentlich sehen, bis man dann halt die Kaufsignale dann merkt und daraus halt lernen, das Ganze sehr, sehr oft iterieren und für verschiedene Branchen bei uns in dem Fall irgendwie auch testen. Das ist so das erste größte oder wichtigste Learning, glaube ich, weil das ist die Grundlage, um überhaupt sowas in die Richtung aufzubauen. Und dann sind es im Prinzip auch schon diese Aha-Momente, oder die Jobs to be done, je nachdem, wie man es nennen möchte, die man dann halt im Produkt so einfach verfügbar machen muss, dass sie für jeden schnell ersichtlich sind, dass der Endnutzer sie im Trial aber auch irgendwie selber nutzen kann, ohne dass man ihn irgendwie 6-mal drauf natschen muss, ey, pass auf, hier ist es, mit so einem riesen Pfeil drauf zeigen. Also es muss halt auch irgendwie so funktional sein, dass es irgendwie dann, dass diese Jobs sehr schnell, ja, zu finden und aber auch zu erledigen sind. Dann halt der gewisse Grad an Automatisierung, sobald ich merke, ich muss diese 6 Fragen immer wieder beantworten zu der Zeit, kann man darauf kommen, dass es vielleicht Sinn ergibt, irgendwie entweder ein Produkt-Pop-up irgendwie reinzubauen oder eine E-Mail im Vorfeld zu machen, die Willkommens-Mail anzupassen, dass da irgendwie schon die ersten 2 Schritte drin sind, dass man diese Schritte irgendwie automatisiert. Also, dass man halt einen schlauen Grad an Automatisierung zum Start findet, der nicht überpowert, aber halt die grundlegenden Informationen, die der Kunde irgendwie immer wieder nachfragt und immer wieder wissen muss, dass man die ihm irgendwie zur Verfügung stellt. Und dann das Letzte ist im Prinzip einfach wirklich das Produkt so stabil zu bauen und auch in der logischen Reihenfolge irgendwie das Produkt zu bauen, dass es den Grundnutzen auf jeden Fall zu 100% ausfüllt und das auch sehr, sehr gut und dann irgendwie in der weiteren Journey Features drumherum baut, die dann logisch sind, bevor man das Produkt halt erst, ne, klassisch irgendwie mit 200 Features bestückt, damit man irgendwie möglichst alle Kunden mal abholt, aber im Endeffekt findet sich keiner mehr wieder und die Hälfte der Features wurden seit einem halben Jahr nicht geupdatet. Also da erst, würde ich empfehlen, auch immer erst das Produkt erstmal ziemlich geil zu bauen, dass es auch PLG-ready ist. Genau, das wären, glaube ich, so die 4 Tipps.
Mit deiner Weisheit von heute, Fabian, ja? was würdest du rückblickend anders machen? Was hat am meisten wehgetan bei euch im Team?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich, glaube ich, hab ich selber ganz oft den PLG-Spirit so ein bisschen vernachlässigt, indem ich einfach mir Features von Kunden, die ich getroffen habe, ins Produkt hab bauen lassen oder mir gewünscht habe, die dann reinkommen, obwohl sie wirklich nur für einen einzigen Zielkunden gerade da waren und 50 andere Kunden halt verwirrt haben, weil die gar nicht wussten, wofür ist das überhaupt, was soll dieser Button hier? Aber der eine Kunde fand's cool. Also das werde ich nicht nochmal machen, da habe ich ihn deutlich draus gelernt und unseren Entwickler sehr, sehr zu Weißglut gebracht. Und im Endeffekt ist es wirklich Sachen, die man hört, instant weitergeben ans Marketing, sofort mit dem Marketing zusammenarbeiten und sagen, hey, pass auf, ich höre aus dem Sales immer wieder, dass das der Painpoint ist, pass mal die Anzeigen darauf an, dass man gar nicht erst diesen Informationsverlust zulässt, den ja, wenn du gerade zum Anfang mit den Kunden halt im Sales alleine sprichst und das alleinige Wissen hast, dass du das nicht weitergibst, weil dann kommt dieser Ball gar nicht ins Rollen, dass halt auch diese Komplexität reinkommen kann überhaupt, wenn du es gar nicht weitergibst. Ja, das hätte man noch ein bisschen schneller machen können, glaube ich.
Super Hinweis vielleicht für alle anderen, die gerade daran basteln. Wenn wir jetzt mal eure aktuellen Challenges angucken in Bezug auf eure PLG-Motion, was ist so die größte Challenge aktuell, die ihr going forward jetzt mit Kapitalausstattung seht?
Auf jeden Fall auch diese Motion halt am Laufen zu halten. Dadurch, dass man jetzt mehr Kapital zur Verfügung hat, ist es natürlich klar, dass wir auch noch mehr Leads reinholen werden. Und das Ganze muss natürlich dann unter Volllast auch weiterhin laufen, weil je mehr Leads man reinholt und ein paar Prozentpunkte an der Conversion Rate zum Beispiel schlechter werden, dann verliert man richtig Geld.
Ja.
Dass man halt einfach diese Systeme, die man aufgebaut hat, weiterhin noch genauer challenged, noch tiefer reinschaut, bis noch weiter ins Detail reingeht und da einfach den Fokus nicht verliert, dass man da dran bleibt. Plus halt, ne, diese Arbeit, die wir gerade schon mal gesagt haben, dass man für verschiedene Branchen noch genauer irgendwie Informationen geben kann, ist natürlich einfach ein Haufen Arbeit, weil es gibt extrem viele Branchen und jeder will sich individuell abgeholt fühlen. Da sind, glaube ich, jetzt so die Next Steps und Herausforderungen, die uns jetzt vor der Tür stehen.
Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr das Geld sinnvoll und effizient ausgibt. Fabian, ich mache mir da wenig Sorgen, dass ihr das schafft, aber drücke euch von Herzen die Daumen und sag erstmal an der Stelle danke für den wertvollen Input von dir.
Ja, ich habe auch zu danken. War sehr schön. Danke, danke.
Ich entlasse dich gleich in den Nachmittag beziehungsweise in den Abend, aber einen Tipp von dir brauchen wir zusätzlich und das ist der kulinarische Tipp in Münster. Wo können die Artistinnen und Artistinnen in Münster denn lecker essen gehen?
Ja, ich habe mich natürlich auf die Frage vorbereitet und musste ein bisschen grübeln, aber dann ist mir da werde ich nämlich, glaube ich, jetzt entweder heute oder morgen auch nochmal wieder hingehen. Das klingt erstmal gar nicht so geil, aber es ist extrem geil und das ist das Blaue Haus in der Altstadt und da gibt es grünen Nudeln Nummer 4. Das haben mir meine Eltern damals, oder meine Eltern empfohlen, die waren damals in der Ausbildung schon immer als Studenten da. Von daher kann ich, ja, das Blaue Haus mit Nudeln Nummer 4 extrem empfehlen.
Das Blaue Haus mit grünen Nudeln, damit verabschieden wir uns. Ich sage danke, Fabian, bis zum nächsten Mal und liebe Grüße aus Berlin.
Ja, liebe Grüße aus Münster, schöne Weihnachten an alle und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank dir, mein Lieber. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, ihr Lieben, das war's für diese Episode von Artist On Air. Ein riesiges Dankeschön an unseren Gast Fabian Ebert für die spannenden Einblicke und an euch, unsere treuen HörerInnen, für eure Zeit und Aufmerksamkeit heute hier in der Folge. Wenn euch diese Episode gefallen hat, hinterlasst uns doch eine Bewertung oder teilt den Podcast mit euren SaaS-Freunden. Und falls ihr mal in Münster seid, vergesst nicht Fabians Tipp, grüne Nudeln Nummer 4 im Blauen Haus. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg beim Bauen eures SaaS-Imperiums und ich hoffe, wir sehen uns alle zum Artist Circus im April in Berlin. Bis dahin, der Julius.